Ja, ich denke, dass der kostbare Text, der Inhalt dieses Textes uns auch auf die Thematik einstimmt und auch jetzt auf das Gebet. Wir wollen miteinander beten. Du treuer Gott und Vater, nimm von Herzen Dank, dass du uns in Christus Jesus ein ganzes Heil geschenkt hast. Wir wollen dir die Ehre geben und dürfen auch jetzt damit rechnen, dass du gegenwärtig bist. Gib uns offene Herzensohren, deine Stimme zu hören. Und ich bitte dich, rüste unseren lieben Bruder aus, dass er dein Wort sagen kann in allerlei Weisheit und göttlicher Erkenntnis. Wir danken dir für die Möglichkeit, die wir hier noch haben dürfen. Und wollen dich bitten, auch jetzt für das ganze Haus hier. Amen. Ich lese nun den Text, der dem Wortdienst unseres Bruders Arthur Muhl zugrunde liegt. Römer Kapitel 13, die Verse 11 und 12. Und dies noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anlegen.
Liebe Brüder, wir haben den Text gehört. Denken vielleicht, ja, oder Muhl, diese Zeitfragen. Das ist doch so eine Sache. Zeitfragen. Da ist es gut, wenn wir uns innerlich völlig lösen von Vorstellungen. Jeder sei ja seiner Meinung gewiss. Schön hier der Brüderkonferenz das festhalten zu dürfen. Nun, wenn nun ein Bruder nun ein Zeugnis geben soll, und er hat es gewagt, gerade in diesen heiklen Zeitfragen, Punkten, Zeitspannen und wie die Zeiteinheiten alle heißen mögen, nun so am Worte Gottes zu dienen, dass nicht er redet, sondern, wie wir in dem feinen Liedchen gehört haben, dass der Herr aus seinem Wort durch seinen Geist einem dienenden Bruder seine Worte in den Mund legen kann. Besonders dann, wenn er bereit ist, überhaupt nichts anderes zu wollen, als nur Wort Gottes zu hören, zu bezeugen. Die Worte in Römer 13, die wir gehört haben, dann noch ausgerechnet von Paulus, dem auserwählten Rüstzeug Gottes für die Nationen, niedergeschrieben. Er hat da noch etwas zu sagen. In Epheser 3, Vers 10. Du liest das. Epheser 3, Vers 10. Wo Paulus in gewaltige Sicht versetzt wird. Und Geheimniszeugnis geben kann, die Gott verborgen hatte, dann aber, wo Paulus schreiben kann, jetzt aber, jetzt bitte auf, den Text genau.
Auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern.
Auf das jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den überhimmlischen Örtern
durch die Gemeinde kundgetan werde.
Durch die Gemeinde, wer uns, kundgetan werde, die gar buntfarbige Weisheit Gottes in einem Geheimnis. Und da hat Petrus, von dem ich vermute, nachdem wir ja lesen dürfen, wie unser lieber Bruder Paulus in seinen Schriften geschrieben hat, wovon etliche Dinge schwer zu verstehen sind, dass das, was wir jetzt von Petrus hören dürfen, was er geschrieben hat in diesen Zusammenhängen und in diesen Fragen, eine wunderbare Ergänzung vorhanden ist, nämlich 1. Petrus 1, die Verse 10 bis und mit 12. 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12, bitte.
Über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben. Forschend?
Was haben die Propheten Israels getan? Die suchten nach und forschten selber. Nämlich?
Forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete.
Aha, was haben die geforscht? Auf welche Charakter oder welcherlei Zeitspannen, Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete. Also was haben sie sich schon die alten alttestamentlichen Propheten geleistet? Haben die selber auch geforscht und wussten, der Geist des Messias ist in uns und der ist es, der in uns forscht und nachsucht. Und was wollten denn die wissen? Genau, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi da hindeutete. Dürfen wir das dann vielleicht auch weiter noch?
Als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte, welchen es geoffenbart wurden.
Ah, jetzt Achtung. Diesen forschenden Propheten wurde nun eines geoffenbart. Nicht, was sie gern gehört hätten, sondern
welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch.
Aha, die Propheten, denen wurde gesagt, also was ich euch, der Geist des Messias, euch jetzt offenbare, das ist nicht für euch selber und eure Zeit, sondern, darf Petrus schreiben, die haben damals geschrieben für uns, ich darf gleich weiterfahren, die wir am Ende der Tage leben. Aha. Vielleicht Hast du noch ein Wort?
Ja, ich habe noch. Ja. Sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist.
Aha, soweit, ja.
In welchen Engel hineinzuschauen, trachtete.
Noch?
In welche Dinge Engel hineinzuschauen.
Aha, dieser Nachsatz ist genau wieder entsprechend, was wir von Paulus gelesen haben. Das Fürstentum und Gewalten auf uns blickend jetzt hineinschauen möchten in verborgene Geheimnisse Gottes in Bezug auf Zeitgeschehen. Und das kann Petrus hier nun so prompt schreiben: Dinge, in welche Engel gelüstet hineinzusehen. Und wir sagen, ganz frommen, die von Zeitordnung, biblischer Prägung nichts wissen wollen oder möglichst wenig, ne? Lass mich in Ruhe. Ja. Es gibt wirklich sanfte Ruhekissen, aber auch ganz faule. Wir beachten jetzt in Bezug auf das praktische, zeitliche Geschehen in der Gegenwart, da münden dann unsere Aussagen zurückgehen um Jahrhunderte, Tausende, um ganz unglaublich präzise Gottesordnungen in Bezug auf Zeitpunkte und Zeitspannen zu beachten, wahrnehmen zu können, staunen zu können dann. So haben wir nehmen wir vielleicht das Wort in, eines nicht vergessen. Ja, Bruder Muhl, hast du denn ganz vergessen, dass Jesus in Matthäus 24 am Ende seiner Rede, wo er auf die Tage Noahs zu sprechen kam, ihnen sagte: Ja, bitte, meine Lieben, Tag und Stunde zu wissen, wann diese Dinge geschehen sollen, ist nicht eure Sache zu wissen. Nicht einmal die Engel im Himmel wissen darum, sondern nur mein Vater im Himmel weiß es. Wer wusste es also in dem Augenblick oder in den Tagen auch nicht? Wenn der Sohn sagt, nur der Vater weiß um die Dinge, hat Jesus sich auch darunter gestellt. Ja, was sollen wir hierzu sagen? Gar nichts. Wir fragen wieder die Schrift. Die letzten Tage Jesu auf dieser Erde sind herangekommen. Vielleicht waren es die letzten 4 Tage vor Golgatha. Da lesen wir in Johannes 13, glaube ich. Ja. Da nun Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war und dass er wieder aus diesem Kosmos hinaus zum Vater zurückkehren werde. Ja. Wusste Jesus jetzt etwas um sogar eine Stunde? Ja, wie viele Minuten dauerte denn jetzt seine Stunde? Einige Tage. Die letzte Stunde im Leben Jesu. Und als die gekommen war, hat der Vater es ihm geoffenbart. Dann kommt Johannes 17, das wunderbare hohe priesterliche Gebet. Wie beginnt denn das? Ja, ist gut, dass ich jetzt nicht sagen muss, warum ich gelächelt habe. Vater, die Stunde ist gekommen. Durfte er also mit dieser Kenntnis noch vor den Vater treten? Die Stunde ist gekommen. Jetzt können wir dieses hohe priesterliche Gebet noch einmal ganz neu lesen. Bei allem, was der Vater ihm geoffenbart hat auf diese Stunde, furchtbarsten Leiden und Schmerzen, kann er dann unter anderem dem Vater sagen: Vater, ich verherrliche dich auf dieser Erde. Ich habe dich verherrlicht. So. Es war Johannes. Oh, Jesus nach Johannes. Lesen wir oder beachten wir, Johannes 16, noch Vers 13. Jetzt Johannes Evangelium 16, Vers 13. Einige Verse, vielleicht schon Vers 12, ja bitte.
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Weil die Zeit nicht dazu gekommen war. Weiter.
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten.
Achtung.
Denn er wird...
Ja. Bis hierher liest man in den Versammlungen der Gläubigen gerne und vielleicht noch einen Atemzug weiter, und rollt dann die Schrift zu. Und gerade dort wollen wir es dann weiterlesen. Bitte.
Denn
jetzt kommt ein Zwischengedanke.
Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen.
Aha. Haben wir gut gehört? Lies mal noch, wie ist hier in der Übersetzung? Und das Kommende.
Und das Kommende wird er euch verkündigen.
Aha. Elberfelder. Da steht im Griechischen Pantata Erchometa. Das heißt, alles, was noch zukünftig ist, was noch in der Zukunft geschehen wird und was für Gestalten und Personen erscheinen wird. Kurz, alles Zukünftige wird er, wer dieser Heilige Geist, verkündigen, erklären. So steht im Griechischen da. Ist das ein Wort? Das ist ein scharfes, gezieltes, klares Wort Gottes, das in der Regel in den frommen Versammlungen nicht mehr gelesen wird, sondern nur, und wenn er gekommen ist, in die ganze Wahrheit leiten und noch ein paar fromme Worte dazu. Aber das Letzte wird verschwiegen, bewusst verschwiegen. So. Aber ich sage wieder einmal, jetzt habe ich geschumpfen genug, Schweizerdeutsch gesagt, nicht. Aber wir dürfen weiterfahren. Offenbarung 14, Vers 7. Offenbarung 14, Vers 7. Auch schon ein Wort vorher. Bitte.
Bis alle aufgeschlagen haben, dann lese ich.
Ah, ja. Ich danke euch, liebe Brüder, dass wir davon dann durch eure Aufmerksamkeit und euren Fleiß auch schön Zeit haben.
Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte.
Der das ewige Evangelium hatte, das ist jetzt natürlich elberfelderisch sehr fein übersetzt, ja, fein in Gänsefüßchen. Ja. Das heißt, der das Evangelium der Zeitalter hatte. Kennen wir ein solches Zeitalter? Ein Evangelium, das Gott hat laufen lassen vom Beginn der Zeitalter bis ans Ende aller Zeitalter. Und was verkündet der jetzt? Wie lautet denn das Evangelium aller Zeitalter?
Um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und jeder Nation.
Jeder Nation zu verkündigen.
Und Stamm.
Und jedem Stamm.
Und Sprache und Volk.
Und jeder Sprache und jedem Volk. Also, es gibt niemand auf der Erde, kein Menschenkind, das jetzt das, was der Engel bezeugt, nicht gehört hätte. Weiter.
Indem er mit lauter Stimme sprach.
Also mit lauter Stimme.
Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre.
Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre.
Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen.
Was wissen jetzt alle Bewohner der Erde? Bevor die Stunde des Gerichtes zu laufen beginnt, wissen jetzt alle Bewohner der Erde, wissen jetzt, dass die Stunde des Gerichtes gekommen ist, und zwar nämlich die zweiten 3,5 Jahre, das Ausgießen der Zornschalen. Um das geht es hier. Weiter.
Und betet den an, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und die Wasserquellen.
Aha. Und betet den an, kurz, den Schöpfer aller Dinge. Was steht davon an Jesus Christus glauben? Keine Silbe, gar nichts. Und doch wird es wie genannt? Evangelium, Freudenbotschaft. Ich habe schon etwas zu viel gesagt, was wir jetzt aber wieder finden, das nicht von Bruder Muhl erfunden ist, sondern Wort Gottes ist. Wir schlagen auf Psalm 145. Psalm 145. In Vers 13 lesen wir noch Vers 12. Psalm 145 von 12, besonders Vers 13.
Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches und werden reden von deiner Macht, um den Menschenkindern kundzutun seine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten.
Aha. Dein Reich, das ist etwas Neues für uns Fromme. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter. Und für dieses Reich aller Zeitalter hat Gott ein besonderes, einfaches, flaches Evangelium bestimmt. Das Evangelium stimmt jetzt aller Zeitalter und noch aller Geschlechter.
Und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch.
Aha. Kurz notiert, die Schrift kennt dreierlei Evangelien. Ja, so etwas. Das erste, einfachste haben wir jetzt eben hören dürfen. Das zweite nennt die Schrift das Evangelium Jesu, das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches, einmal das Evangelium des Reiches der Himmel, das tausendjährige Reich, ein anderes Mal das Evangelium des Reiches Gottes. Und dann lesen wir aber, dass die Dinge des Evangeliums des Reiches erst geworden sind von Grundlegung der Welt an. Und dass dieses Evangelium des Reiches erst nur für Israel gilt. Eines Tages sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sende euch aus, aber bitte gehet nicht zu Samaritern nach Samaria, denn das waren keine Israeliten, und geht nicht auf den Weg der Nationen. Noch deutlicher, in jenem Grenzgeschehen, als sie gegen Sidon und Tyrus dort in der Gegend waren und das Weib kommt und schreit hinter ihnen her und hilf, hilf, Meister, hilf. Und die Jünger sagen, bring das Weib doch zum Schweigen da. Er redet sie an, nachdem er lange geschwiegen hat. Ich bin nicht gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Liebe Brüder, haben wir uns das auch schon mal gemerkt oder sagen lassen? Nein. Wir verwenden glatt Stellen aus den drei ersten Evangelien. Das vierte Johannes hat auf ein anderes Niveau, beziehen das glatt mehr oder weniger auf uns oder auf was für Evangeliumsmissbrauch. Ne? Jesus in Niedrigkeit in Menschengestalt durfte geografisch keine Grenze des damaligen Israels überschreiten. Und alles, was er tat und was er lehrte und womit er diente und alle Tausende und Zähligen, die er geheilt hat, der Reihe nach, geheilt, 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 alle Erheilte, alle Aussätzigen und und Mondsüchtigen und heilte einfach alle. Gilt nur für die verlorenen Schafe vom Hause Israel. Merken wir uns. Ja, jetzt bleibt noch ein Evangelium übrig. Stellt euch vor, da weiß der Bruder Muhl sogar mal die Bibelstelle. Ihr werdet aber sofort verstehen, warum der die Bibelstelle nicht nur weiß, sondern par cœur jetzt aussprechen kann. 1. Timotheus 1, Vers 11. Könnt ihr jetzt auch behalten. 1. Timotheus 1, Vers 11. Bitte, Herr.
Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist.
Für?
Und ich danke Christo Jesu, unserem Herrn. So steht's da.
Das Evangelium, das jetzt, das unser Evangelium. Das die ganze Unendlichkeit Gottes überwaltet. Alles andere. Wie Paulus in 1. Korinther 12 am Schluss den Übergang zu 1. Korinther 13 schreiben darf. Und einen Weg zeige ich euch, ich zitiere jetzt nach Bruder Knoch, und einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Und dieses Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist wie vielen Aposteln anvertraut?
Es steht hier, welches mir anvertraut worden ist.
Aha, welches mir, wer ist denn der mir? Paulus, wieder das auserwählte Rüstzeug für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Für und uns geschenkt. Amos 3, die klassische Stelle. Amos 3, ich glaube, wir können mal schnell von Vers 1 an lesen. Ja. Ja, bitte.
Höret dieses Wort, das Jehova über euch redet, ihr Kinder Israel.
Aha. Also, wird an die Kinder Israel gerichtet. Dürfen wir das auch hören? Ja. Auf unserer Ebene, in unserer Ordnung.
Ja. Über?
Also, lesen wir, es ist so schön. Es
höret dieses Wort,
kann Paulus so etwas uns auch sagen? Höret dieses Wort. Der Glaube kommt ja durch das Hören. Na, weiter.
Dass Jehova über euch redet, ihr Kinder Israel.
Und was heißt denn Israel? Gottes Kämpfer. Sind wir denn etwa keine Gotteskämpfer? Was ist denn mit Epheser 6? Der ganzen Waffenrüstung, der für euch ringt in seinen Gebeten. Habakuk, der Ringkämpfer, Gebetsringkämpfer, Epaphras, der für euch ringt in seinen Gebeten. Also,
ihr Kinder Israel, über das ganze Geschlecht, welches ich aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, indem er spricht, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich alle eure Missetaten an euch heimsuchen.
Ist typisch unter Gesetz. Ja, weiter.
Wandeln wohl zwei miteinander.
Aha, jetzt. Jetzt kommen 6 Punkte. Ich darf gerade so sagen, wir brauchen nicht alle zu lesen. Jetzt kommen 6 Punkte, von denen jeder, der die damalige praktische Handhabung von gemeinsam wandern oder was wir hören dann, gut kennt und weiß, also so etwas gibt es nicht. Also wandern wohl zwei miteinander.
Wandern wohl zwei miteinander, es sei denn, dass sie übereingekommen sind.
Aha.
Brüllt der Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat.
Das ist schon der zweite Punkt, wir lesen nicht weiter. Überall heißt es, selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. So. Und jetzt kommt der 7. Punkt. Das ist jetzt Vers 7.
Denn der Herr Jehova tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe.
Aha. Also, der Höhepunkt von den Selbstverständlichkeiten her, von dem bis jetzt 6, ist im 7. wieder einmal da. Denn der Herr Gott tut nichts. Er habe denn zuvor sein Geheimnis seine Knechten, den Propheten, geoffenbart. Also, wie viel geschieht? Welt- und Heilsgeschichte, bevor der Herr es denen offenbart, die es jetzt wissen sollen und dürfen und den entsprechenden prophetischen Geist bekommen haben. Wie viel tut der Herr? Nichts. Es sei denn, sein Geheimnis, was der Vater bei sich im Geheimnis behalten hat, Zeit und Zeitpunkt. Genau das tut er ihnen kund. Was schreibt denn der feine Johannes, den Kindlein im ersten Johannesbrief. Du hast die Stelle.
Ja, ich habe die Kindlein. Ich schreibe euch Kindlein, das ist 13.
Also, wer ist angeredet? Kindlein. Nicht Kinder. Kindlein. Was dürfen wir heute unter Kindlein verstehen? Die sind eben ins Leben gezeugt worden. Ich sehe es so, das sind die heute in Israel zum lebendigen Christus Glauben gekommenen Juden oder Israeliten. Die staunen ja, was wir ihnen sagen können von prophetischen Herrlichkeiten in ihrem heiligen Buch. Also, und was sagt er, den Kindlein?
Kindlein, Vers 18, es ist die letzte Stunde.
Was sagt er denen, Kindlein? Es ist die letzte Stunde. Noch nicht genug, es kommt ein gewaltiger Zusatz, nämlich...
Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt,
aha,
so sind auch jetzt viele Antichristen geworden.
Das war vor 2000 Jahren.
Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist.
Aha. Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und das dürfen wir einmal ruhig so nehmen. Das war gar nicht... für die damalige Generation daneben geraten, diese Aussage hier an Kindlein. Ja, bitte. Im Jahre 70, nach unserer Zeitrechnung, nicht nach Golgatha, 40 Jahre nach Golgatha, wurde Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört, die Juden getötet oder unter alle Nationen gefangen weggeschleppt. War das für sie die letzte Stunde und war das eine antimessianische Haltung? an Kindlein. So. Wir beachten eine wunderbare Ordnung der Zeitalter vom Fall Adams bis heute, ums Jahr 2000. Eine wunderbare Ordnung, Zeitordnung. Die Schrift beginnt erst das Leben der Menschen zu zählen nach dem Fall. Wenn einer nicht sterben müsste, hat der Zählen gar nicht viel Wert. Unsere Tage sind gezählt, dann wissen wir auch, was das heißt. Haben ein Ende. Vom Fall Adams bis zu Abraham vergingen 2000 Jahre. Ziemlich genau. Genau biblisch begründet. Von Abraham bis Jesus wieder ziemlich genau 2000 Jahre. Zum zweiten Mal 2000 Jahre. Und von Jesus ungefähr ums Jahr 0 bis zum Jahr 2000 sind auch wieder ungefähr 2000 Jahre. Ah ja, Bruder Mul, was ist das schon? Wir reden aber schon lang und lesen immer wieder, wir leben heute im 20. Jahrhundert. Ja, bitteschön. Wann ist denn ein 20. Jahrhundert angekommen? Wenn 2000 Jahre vorbei sind. Am Ablaufen sind. Aha. Ja. Wir haben gehört von einem ersten 2000 Jahren. Wer hat denn damals gelebt am Ende der ersten 2000 Jahre? Wir haben es schon gehört. Abraham und Lot. Sind das markante Gestalten für ein 20. Jahrhundert? Wer hat am Ende des zweiten 20. Jahrhunderts gelebt? Ein wunderbarer Simeon und eine Prophetin Hanna. Waren das besondere Personen des Glaubens? Denen hat ja der Heilige Geist kundgetan, sie werden den Tod nicht sehen, bis sie den verheißenen Messias buchstäblich gesehen haben. Zweites 20. Jahrhundert und wir leben nun im dritten 20. Jahrhundert. Aha. Und was gilt jetzt da? Es wird registriert. Gleich wie es war in den Tagen Noahs. Also von uns aus vor 5000 Jahren. Also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. 1000 Jahre später, wie es war in den Tagen Lots und Abrams, also wird es wieder sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Jetzt ist der Sohn des Menschen da, und da lesen wir, alles, was Jesus zu seinen Lebzeiten nur begonnen hatte zu reden und zu tun, wird er, wenn er wiederkommt, ja, in seinen eigenen Tagen, wird er vollenden. Da hat er nur angefangen vor 2000 Jahren. Ich sehe hier, es sind noch etwa knapp 5 Minuten bis halb. Ja. Dann muss ich leider schon zum Schluss kommen, und das will ich. so haben wir das gewaltige Wort vor uns. Das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. So haben wir vier Weltreiche, zwei östlich von Jerusalem und zwei westlich von Jerusalem, Babel und Persien östlich, Griechenland und Rom westlich. So. Babel, Herr Nebukadnezar, wie ein Löwe wird er bezeichnet. Medien Persien wie eine Bärin, Griechenland wie eine Pantherin, Rom wie eine gräuliche Bestie. Eines Tages, Offenbarung 13, sieht Johannes ein Tier aus dem Meere steigen, eine Bestie, damals Rom. Als Ganzes sieht dieses Tier aus wie eine Pantherin, geht auf Füßen einer Bärin und spricht, hat ein Maul wie ein Löwe. Was heißt das? Das, was Gott dargestellt hat in den vier Weltreichen nacheinander, zu unserem Lesen können, lässt er jetzt am Ende der Tage in einer Tiergestalt heraufsteigen aus dem Völkermeer. Ja. Und zwar vollständig vom Satan beherrscht. Abschließend, leider, aber ist gut. Erster Zionistenkongress in München verboten, dann in Basel, Bastia Basileia, abgehalten. 1897, der Redner war Theodor Herzl. Kleine persönliche Bemerkung. Dieser Mann, dieser Prophet für die Gegenwart, starb 2-3 Monate, nachdem Bruder Muhl geboren worden ist. Wisst ihr, darf ich jetzt lächeln, wenn ihr auch, ne? Also, ich wäre nicht böse, wenn das heißen dürfte, das, was Herr Theodor Herzl beginnen durfte, darf Bruder Muhl als Stafette weiterführen. 20 Jahre später, er hat geweissagt, Väter, Brüder, spätestens in 50 Jahren steht der Staat Israel da. Das ist alles in den Akten festgelegt. 97 plus 50 gibt 47. Was geschah denn da? 47, UNO-Beschluss. Engländer, aber jetzt wird den Juden ein Staat geschaffen. Halt, wir sind, ja, das ist nach 50 Jahren. Aber 20 Jahre später, 1917, da war ja in unserem kleinen Genf eine kleine Völkerbundsversammlung nach dem Ersten Weltkrieg, 1718, und gab zu treuen Händen des damals noch frommen englischen Weltreiches, denen durch die Balfour-Deklaration die Weisung, ihr Engländer habt jetzt für Israel das dafür zu sorgen, was Theodor Herzl geweissagt hat.
Engländer haben glänzend versagt. Das war 20 Jahre später, 1917. 30 Jahre später, 1947, was ist da geschehen? Da ist schon dann die UNO da. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Wiederum den Engländern, aber jetzt bitte, schafft den Juden einen Staat. Das Gegenteil machen sie, versenken noch Flüchtlingsschiffe, die vor Hitler geflohen, nach Israel flohen, fliehen wollten und so weiter. Was ist jetzt von 1947, wiederum 20 Jahre später, 1967 geschehen, kommt Jerusalem in den Besitz Israel. 20 plus 30 damals, 50, 20 und jetzt plus 30 landen wir 1997. Und ich habe nun eine ganze Reihe Zeitspannen hier, die, ich darf das jetzt zusammenfassen, abschließend bezeugen. Die, weil die Gründung des Staates Israel 1947-48 geschehen ist, hat Gott hier wieder seinen Datumstempel auf den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte gedrückt. Dann habe ich mich gefragt, gut, 1948, Staat Israel steht da, wie ist es mit dem Jahr 454 vor Christus, das der große Bullinger in seinen Zeitaufstellungen errechnet hatte, wie ist jetzt mit dem Jahr 454 vor Christus, welches nach Bullinger jetzt das Jahr sein sollte, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, von welchem dann nach 483 Jahren Golgatha, das Kreuz, die Kreuzigung stattfinden soll. Jetzt habe ich einen Datumstempel Gottes, 1948, Israel. 454 vor Christus. Wie viele Jahre liegen dazwischen? Liebe Brüder, genau 49 mal 49 Jahre oder 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahre. Was sind denn aber 49 Jahre? Das ist immer eine Halbjahrperiode. Liebe Geschwister, dann wusste ich, als er 454 sitzt. Da kommen noch eine ganze Reihe solcher Übereinstimmungen. Dann weiß ich, 1990 sitzt, 1997 sitzt, 90 bis 97 wäre, jetzt bitte ohne Habakuk, ohne Verzug, wären die letzten 7 Jahre fällig. Aber wenn es verzieht, so werf nicht die Korn flint ins Korn, sondern dann harre sein, umso mehr, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Aha. Ich sehe, tatsächlich, Gott hat einen seiner Langmut und Güte einen Verzug bestimmt, Maximum, wie ich sehe, 7 Jahre. Dann würde es 97 würden die letzten 7 Jahre laufen. Dann wäre unser Jahr 2000 genau in der Mitte und 2004 das Ende. Und dort haben wir gewaltige Zeichen am Himmel, wenn zum Beispiel dann die Venus mitten durch die Sonne geht. Die Sonne ist Christus, der Herrscher, und die Venus ist der Sohn der Liebe. Ich bin der hellleuchtende Morgenstern, als die Venus. Liebe Geschwister, so und so und so wunderbar, noch wunderbar ist unser Gottes Wort. Amen.
Lieber Onkel Arthur, herzlichen Dank für deinen Dienst. Nun
würde ich gerne noch eine Frage stellen zum Schluss und auch versuchen, eine Antwort zu geben und vielleicht dich herauszufordern, da noch was dazu zu sagen, wenn die Zeit uns das erlaubt, und ich denke, es reicht auch. Wer bestimmt die Verzugszeit? Was soll ich tun? Die Fenster hier aufmachen? Wir sind eigentlich gleich fertig, aber ich habe nichts dagegen. Wenn ihr schon am Einschlafen seid, dann schnell ein bisschen auf. Es steht bei Paulus meines Wissens nichts von einer letzten Stunde. Aber es steht etwas drin, und die Frage, wer bestimmt die Verzugszeit? Und da steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 6, und jetzt wisst ihr, was zurückhält. Bestimmt doch die Gemeinde die Verzugszeit.
Jawohl.
Ja? Und wenn die Gemeinde vorbei ist, kommt die letzte Stunde. Jetzt bin ich fertig.
Mach deine Worte zuerst.
Das war der Satz, den ich sprechen wollte. Und wenn die Gemeinde weg ist, dann kommt die letzte Stunde. Fragezeichen.
Da sind... Das Wort Geist, Pneuma, ist eigenartigerweise im Griechischen mit einem sächlichen Artikel versehen. Wir haben den Geist männlich, der Geist. Aber im Griechischen heißt es das Geist. Es heißt es einmal, ihr wisset erstens, wer zurückhält, männlich, das ist der Leib des Christus, und zweitens, was sächlich, was zurückhält, dass der Sohn des Verderbens vor der Zeit, die Gott dann genehmigt hat, offenbar wird. Sind wir die Aufhaltenden. Also Gott, uns hat er noch gesetzt, damit da nochmal eine Frist ist, ein Verzug. Und ja, und was schreibt er denn den Thessalonichen? Auch noch ganz gewaltig. An einer Stelle schreibt er: Liebe Brüder, was die Bruderliebe betrifft, habt ihr nicht nötig, dass ich euch schreibe, denn ihr selbst seid von Gott belehrt. Dann eine Anzahl Verse später kommt: Was aber Zeiten und Zeitpunkte betrifft, liebe Brüder, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wissend, wenn sie sagen, sie, wer, dann wird ein plötzliches Verderben über sie kommen, nicht über uns. Wir haben nur die göttliche Orientierung über eben alle diese wunderbaren, uns vorerst ganz unbekannten Zeitbegriffe und Ordnungen unseres Gottes.